Hallo und herzlich willkommen heute beim heutigen LoRa-Magazin. Am Mikrofon begrüßen Sie
Sam
und Moritz. Was haben wir heute für Sie im Programm? Leider nicht nur positive Nachrichten, ganz im Gegenteil. Gestern gab es einen Beitrag über das Gerichtsverfahren gegen den mutmaßlichen Täter, der bei einer Demonstration von Verdi von hinten in den Demonstrationszug fuhr und eine Mutter mit ihrer Tochter tötete und 44 Menschen zum Teil schwer verletzte. Heute müssen wir von einer Tat berichten, bei der niemand körperlich verletzt oder getötet wurde, aber durch Psychoterror in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Von euch habe ich schon zum zweiten Mal Urlaub nehmen müssen, weil ich nicht auf die Arbeit kam. Solltet ihr es vorziehen, noch einmal in Nürnberg zu streiken, dann werdet ihr alle an Milzbrand verrecken, ihr Dreckschweine.
Mehr dazu nach den Nachrichten kurz nach 17:45. Was haben wir sonst noch für Sie im heutigen Magazin? Informationen zur Kommunalwahl bezüglich eines Wahlchecks der Nachhaltigkeit der Parteien, die sich für den Münchner Stadtrat bewerben. Einen Ausblick auf eine morgige Veranstaltung, bei der sich Kandidaten für die Wahl hinsichtlich ihres Verständnisses zur Migration und Stadtbild vorstellen. Und Schönheit und um politische Schönheit wird es heute auch noch gehen. Ja, wir beginnen mit einer Veranstaltung mit überdimensionalem Bierkrug und politischem Inhalt in Passau und München der etwas anderen Art. Viel Spaß beim heutigen Magazin.
LoRa München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Ja, wir fangen an mit einem Thema über genetische Methoden in der Landwirtschaft, denn die Diskussionen darüber sind zwar noch nicht ganz verstummt, aber bei weitem auch nicht mehr in der gebotenen Lautstärke zu vernehmen, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war. Das liegt zum einen daran, dass die Menschen von Krisen und schlechten Nachrichten bei weitem im ausreichenden Maße versorgt sind, zum anderen aber auch, weil die Problematik dieser Methode systematisch dahingehend beeinflusst wurde, dass die neuen Techniken ja gar keine Gentechnik mehr sind. Und demzufolge sollen jetzt Gesetze dahingehend geändert werden, dass diese Methoden ohne entsprechende Prüfung in der Landwirtschaft eingesetzt werden können. Und das auch noch ohne Kennzeichnung, denn sonst würde sie der mündige Verbraucher ja wahrscheinlich auch eher nicht kaufen. Damit auf ihren Tellern oder auch Gläsern kein gentechnisch verändertes Material landet, ohne dass sie davon wissen und damit sie wählen können, was sie konsumieren, gibt es eine ganze Reihe von Anbau-, Naturschutz- und Verbraucherverbänden, die dagegen protestieren. Eine Veranstaltung dazu gab es gestern in Passau bei der politischen Schlammschlacht und heute vor der CSU-Parteizentrale in München. Wir sprachen zu dem Thema mit Annemarie Volling, Referentin für Gentechnik bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerlicher Landwirtschaft. Und da hören wir jetzt einmal rein.
Der Hintergrund ist, dass auf EU-Ebene gerade über einen Gesetzesentwurf debattiert wird, der vorsieht, die Regeln für neue Gentechnikpflanzen komplett abzuschaffen. Da sozusagen gerade in der entscheidenden Phase ist, haben wir uns jetzt an die CSU gewandt, die ja über die EVP auch erheblichen Einfluss hat.
Da wird ja argumentiert, es wäre gar keine Gentechnik, was da jetzt verwendet wird, diese CRISPR-Cas-Methoden und auch so andere neue Gentechnik in Anführungszeichen, die keine ist. Sie halten das für einen Schwindel und es ist vielleicht und vermutlich auch einer.
Also auch die sogenannte Kategorie 1, um die es hauptsächlich geht, das ist ganz klar Gentechnik und diese Pflanzen bergen auch Risiken. Deshalb sagen auch Wissenschaftlerinnen wie zum Beispiel das Bundesamt für Naturschutz oder aber die französische Lebensmittelbehörde, die sagen, dass auch diese Pflanzen einer Risikoprüfung bedürfen. Und es ist nicht so, dass man da nur kleinste Veränderungen machen kann in dieser Kategorie, sondern es sind bis zu 20 gentechnische Veränderungen möglich. Und das schafft man eben nicht mit konventioneller Zucht, wie es gerne behauptet wird, sondern das ist einfach was ganz anderes und kann ganz andere Wirkung haben und deshalb muss geprüft werden.
Sie haben am Mittwoch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, in Passau eine Veranstaltung gemacht und da wollten Sie ja auch oder haben auch demonstriert und wollten fürs bayerische Reinheitsgebot, sage ich jetzt mal, werben, dass keine Gentechnik im Bier was zu suchen hat.
Genau, da war ja der politische Aschermittwoch der CSU und da sind wir hingegangen mit einem dimensionalen Maß Bier und haben eben darauf aufmerksam gemacht, dass die Gentechnikfreiheit auch im bayerischen Bier bedroht ist und das als Anlass genommen, mit den CSU-Leuten zu sprechen. Und da geht es ja eben um das Reinheitsgebot im Bier. Es könnte sein, dass in Zukunft jetzt nicht mehr verhindert werden kann, dass dort keine Gentechnik drin ist, weil wir eben keine Schutzmöglichkeiten mehr haben sollen für eine gentechnikfreie Bier- und Lebensmittelerzeugung. Die Kennzeichnungspflicht soll abgeschafft werden. Das heißt, man wüsste auch gar nicht mehr, ob Gentechnik im Bier ist. Man kann sich nicht mehr selbstbestimmt entscheiden, was man trinken oder essen will. Und es sind eben auch schon Patente ja auf die Braugerste angemeldet. Und mit diesem neuen Gentechnikverfahren wird es zu einer weiteren Patentflut kommen. Das ist eben auch schwierig für kleine und mittlere Züchter, weil die dann keine Möglichkeit mehr haben, mit bestimmten Eigenschaften weiterzuzüchten. Das heißt, eine Einengung der Linien und dass wir womöglich uns dann nur noch von Konzernen Saatgut bekommen. Das alles wollen wir nicht und die CSU hat da großen Einfluss, deshalb waren wir dort.
Und wie waren die Reaktionen? Hat man mit Ihnen angestoßen?
Es war ja vor dem politischen Aschermittwoch. Aber und die Reaktionen waren unterschiedlich. Einige Leute wollten nur ins Zelt und andere CSUler haben uns aber auch zugestimmt und haben gesagt, das ist genau richtig, was ihr da fordert. Also es war geteilt.
Haben Sie irgendwelche Reaktionen seitens der CSU von höherer Ebene erhalten, dass man Ihre Forderungen ernst nimmt? Und wie war das dann heute in München vor der CSU-Zentrale?
Also gestern ist die stellvertretende Generalsekretärin rausgekommen früh und hat mit uns gesprochen und wir haben debattiert und wir haben einen Folgetermin vereinbart. Wir haben jetzt noch keinen Termin, aber wir werden uns mit ihr länger unterhalten. Und heute waren wir bei der CSU-Parteizentrale. Herr Huber hatte leider keine Zeit für uns. Er war terminlich gebunden. Aber auch hier steht ein Gesprächstermin aus.
Gespräche sind das eine. Da könnte sich die CSU ja dann mal richtig stark machen. Wie sieht es denn EU-weit aus? Weil das Ganze läuft ja letztendlich über die EU.
Genau. Also was jetzt hier ansteht, es gibt ein sogenannten Trilog-Kompromiss, wo sich alle drei Parteien auf einen Kompromisstext geeinigt haben. Und das bedarf jetzt der Abstimmung sowohl des Rates als auch des Europaparlaments. Und da gibt es zum Beispiel Hoffnung auf das Europaparlament. Und hier kommt die CSU-EVP dazu. Und die haben eben maßgeblichen Einfluss, wie das Abstimmungsverhalten aussieht und auch was sie fordern. Bei der ersten Abstimmung, also bei dem Votum, hat das Parlament ja klar gesagt, sie wollen eine Kennzeichnungspflicht bis zum Endprodukt. Und das Europaparlament hat gesagt, sie wollen auch ein Verbot auf Patente auf neue Gentechnikpflanzen und deren Produkte. Und beide Voten, die eine sehr hohe Zustimmung hatten, sind jetzt nicht durchgesetzt worden in diesem Kompromiss. Deshalb fordern wir eben das Parlament auf, diesen Kompromisstext entweder noch erheblich zu verbessern an verschiedensten Stellen oder aber dem nicht zuzustimmen.
Und jeder müsste jetzt hergehen und seinen EU-Abgeordneten bearbeiten.
Genau, viele EU-Abgeordnete haben sich noch nicht mit dieser Thematik beschäftigt. Viele sagen auch das, was sie ganz am Anfang gesagt haben. Und man muss denen eben aufzeigen, was für Pflanzen sind das? Was alles können diese neuen Gentechniken? Warum müssen die eben geprüft werden? Wir sagen ja auch nicht, die sollen verboten werden, sondern sie brauchen eine Risikoprüfung und ein vernünftiges Zulassungsverfahren. Wir fordern, dass es eine verpflichtende Nachweispflicht gibt und vor allem aus bäuerlicher Sicht, dass es eben Schutzmaßnahmen vor Verunreinigungen für unser Saatgut und die Produktion gibt. Das alles steht da nicht drin und die meisten wissen das nicht. Die meisten wissen nicht, dass dann eine gentechnikfreie Erzeugung in Zukunft nicht mehr möglich ist. Und es ist gut, aus den verschiedenen Blickwinkeln Verbraucher, Bauern, Züchter auf die Parlamentarier zuzugehen, damit die wirklich auch eine Entscheidung treffen können, wo sie sich vorher mit den Folgen auseinandergesetzt haben. Das ist bisher nicht der Fall, deshalb ist es gut, auf die Parlamentarier zuzugehen und mit denen zu sprechen, was sind die Folgen für die Praxis.
Gibt es da zurzeit eigentlich eine Petition in der Richtung?
Es gibt eine breite Unterschriftenaktion, die sich auch an Herrn Weber zum Beispiel richtet, der ja in der CSU-EVP viel zu sagen hat. Die ist hier in Bayern von zwei Bäuerinnen gestartet worden. Und es gab zur Grünen Woche eine Resolution, die über 50 Organisationen unterzeichnet haben, die wir auch Politikern übergeben haben. Genau, das gibt es.
Bin mal gespannt, wer mehr zählt, das Volk oder die Lobbyisten. Aber das ist jetzt eine boshaftige Vermutung von mir, dass das schwierig wird.
Ja, da steckt viel Geld dahinter. Die wollen sich eben mit Patenten vor allem auch Rechte auf Saatgut sichern. Das kennen wir aus der alten Gentechnikdebatte. Das ist jetzt nicht anders. Und wer die Saat besitzt, hat das Sagen. Und über Patente gibt es hier eben ein großes Einfallstor. Und die kleinen und mittleren Züchter sagen, das bedeutet für uns, dass wir nicht mehr weiterzüchten können, weil wir uns nicht abhängig machen wollen. Und die großen Konzerne wollen aber diese Patente. Und da ist die Frage, wer setzt sich durch? Genauso wie bei dem Recht, Gentechnik frei zu erzeugen und Recht auf Wahlfreiheit.
Soweit Annemarie Volling, Referentin für Gentechnik bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Die Aufrufe und Aktionen wurden von mindestens 17 Organisationen insgesamt unterstützt, darunter Bioland Bayern, die katholische Landvolkbewegung, Bund Naturschutz, Slow Food München und Tagwerk. Mehr Informationen gibt's im Internet unter abl-ev.de. Und hier machen wir jetzt weiter mit den Nachrichten des Tages.
Die Nachrichten bei Lora München.
Trumps Friedensrat. Heute tagt in Washington erstmals der Friedensrat unter Vorsitz von US-Präsident Trump. Er soll unter anderem um Hilfszusagen für den Gazastreifen gehen. Deutschland wird auf hoher Beamtenebene vertreten sein. Zentrale Aufgabe des Friedensrates ist es, dem Weißen Haus zufolge, den US-Plan für ein Ende des Krieges im Gazastreifen zu überwachen. Darin heißt es lediglich, das Gremium wolle in Konfliktregionen Stabilität fördern, eine zuverlässige und legitime Regierungsführung wiederherstellen und einen dauerhaften Frieden gewährleisten. Trump sieht den Friedensrat als Alternative zu den Vereinten Nationen. Die vor gut 80 Jahren gegründete UNO hat er als überholt und ineffizient kritisiert.
Die USA weiten Einsatz in Nigeria aus. 100 Soldaten sind gelandet. Die US-Soldaten sollen allerdings keine Kampftruppen, sondern lediglich Ausbilder und Berater sein. Nachdem es bei einem Militäreinsatz der USA in Nigeria im Dezember mehrere Tote gab, wird der Einsatz des US-Militärs in Nigeria jetzt verstetigt. Im westafrikanischen Nigeria sind 100 amerikanische Soldaten und Ausrüstung eingetroffen, um das Land bei der Bekämpfung islamistischer Terroristen und anderer bewaffneter Gruppen zu unterstützen. Die in der nordöstlichen Stadt Bauchi stationierten US-Streitkräfte sollen nigerianische Soldaten ausbilden und technisch unterstützen. Das teilte Nigerias Militär mit. Auch ein Austausch von Geheimdienstinformationen sei demnach vorgesehen. Trump warf Nigeria schon im November vor, dass Christen verfolgt würden. Tatsächlich gibt es in dem ölreichen Land sowohl Gewalt durch islamistische Gruppen als auch kriminelle Gruppen.
Streit um Öltransit. Dieselexporte in die Ukraine von Ungarn und der Slowakei gestoppt. Ungarn und die Slowakei haben am Mittwoch angekündigt, dass sie inmitten wachsender Spannungen über Öllieferungen ihre Dieselexporte in die Ukraine aussetzen. Sie erklärten, sie müssten ihre Energieversorgung sichern, um die Importe russischen Öls über die beschädigte Druzhba-Pipeline zu ersetzen. Der Streit ist beispielhaft für die gespannten Beziehungen zwischen den beiden EU-Regierungen, die großen Mengen russischen Rohöls über die Ukraine importieren mit dem Nachbarland. Aus dem waren wiederholt Forderungen gestellt worden, sich vollständig von russischer Energie abzukoppeln. Am 27. Januar waren die Öllieferungen aus Russland nach Ungarn und in die Slowakei eingestellt worden. Medienberichten zufolge wurde die Pipeline, über die sie laufen, durch einen russischen Luftangriff auf ukrainischem Gebiet beschädigt.
Feinstaub ist nicht nur für Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich, sondern auch für die Alzheimer-Krankheit. Menschen, die stärker Luftverschmutzung ausgesetzt sind, haben ein höheres Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Das zeigte eine neue Studie. Luftverschmutzung gilt schon länger als Risikofaktor für Alzheimer und für mehrere verbreitete chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Schlaganfall und Depression. Diese chronischen Leiden stehen ebenfalls mit Alzheimer in Verbindung. Bisher war jedoch unklar, ob Luftverschmutzung zunächst diese Erkrankung auslöst, die dann zur Demenz führt, oder ob sie den durch Luftverschmutzung verursachten Hirnschaden verstärkt. Nun zeigt eine im Fachjournal PLOS Medicine veröffentlichte Studie einen klaren Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und einem erhöhten Alzheimer-Risiko. Das Forschungsteam der Emory University in den Vereinigten Staaten analysierte Daten von mehr als 27 Millionen Menschen ab 65 Jahren von 2000 bis 2018. Rund 3 Millionen von ihnen entwickelten in diesem Zeitraum eine Alzheimer-Demenz. Parallel dazu erfassten die Forschenden die Häufigkeit von 3 typischen Begleiterkrankungen, Bluthochdruck, Schlaganfall und Depression. So wollten sie klären, ob diese Leiden beim Ausbruch von Alzheimer eine Rolle spielen. Anschließend setzten sie die Ergebnisse mit den Konzentrationen feiner Partikel in der Luft in Beziehung, denen die Teilnehmenden je nach Wohnort ausgesetzt waren. Den Autorinnen und Autoren zufolge zeigte die Auswertung, dass Luftverschmutzung das Gehirn vor allem direkt schädigt und nicht in erster Linie über andere chronische Erkrankungen. Das waren die Nachrichten bei Radio Lora München.
Werbung bei Lora.
Kaffee. Wir haben wieder Kaffee bei Lora. Endlich wieder Koffein. Vielen Dank an unseren neuen Unterstützer, der uns wach macht. Better Days Coffee, die Kaffeerösterei und Manufaktur, schickt uns erstklassigen Kaffee, den wir gerne weiterempfehlen. Ohne Aluminium verpackt und aus eigentümergeführten Farmen und Kooperativen. Also wach werden beim Radio hören mit Better Days Coffee. Bestellbar unter www.betterdayscoffee.de.
Heute ist kein Arbeitstag, heute ist
Freitag! Solidarisch zusammenstehen für mehr Gehalt und Gerechtigkeit. Verdi München setzt sich ein und ist laut. Für euer Geld und gute Arbeit. Mach auch du mit. Gemeinsam sind wir noch lauter. Jetzt Mitglied werden unter verdi.de.
Milzbrand, auch Anthrax genannt, ist eine bakterielle Erkrankung, die Paarhufer, aber auch andere Tierarten und auch den Menschen befallen kann. Die Toxine dieses Erregers sind hochgiftig. Immer wieder sterben Menschen an solchen Infektionen, da er natürlicherweise vorkommt und dessen Sporen mindestens über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte infektiös sind. Es wurden auch Versuche unternommen, diesen Erreger als Biowaffe einzusetzen. In den USA beispielsweise gab es eine Anschlagsserie mit Briefen, die mit den Sporen des Bakteriums versetzt waren. Was hat jetzt dieses Thema im heutigen Magazin verloren? Nun, es gab gestern bei Verdi in Nürnberg eine Drohung mit einem Brief, in dem von Milzbrand die Rede war. Wir sprachen mit Luise Clemens, Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern in Nürnberg.
Also was passiert ist, dass in unserem Verdi-Bezirk Mittelfranken, also im Büro Nürnberg, kam ein Brief an, in dem ein weißes Pulver enthalten war und ein Drohbrief. Und dieser Drohbrief, das war quasi anonymisiert. Also es ist ein Absender drauf, der aber wahrscheinlich irgendwie so keine Bedeutung hat. Dem geht die Polizei nach. Aber geschrieben haben sie, oder die Person, wegen euch habe ich schon zum zweiten Mal Urlaub nehmen müssen, weil ich nicht auf die Arbeit kam. Solltet ihr es vorziehen, noch einmal Nürnberg zu streiken, dann werdet ihr alle an Milzbrand verrecken, ihr Dreckschweine.
Also das ist also unterirdisch, weil Streikrecht, das ist nun mal ein gutes Recht und auch wenn es unangenehm ist für Betroffene, das kann es ja nicht sein, da für Leib und Leben Drohungen auszusprechen.
Auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt, persönlich verachte ich solches Verhalten. Weil, also wenn ich mich selbst zum Maßstab mache und was mir gerade nicht passt, ja, und dann Gewalt anwende, und das ist Gewalt, also Menschen mit dem Tod zu bedrohen, dann ist das einfach verachtenswert. Ja, also natürlich, wenn wir gerade in Bereichen streiken, wo Bürgerinnen und Bürger betroffen sind, da ist es, also ist für uns auch manchmal schwierig, ja, dass sagen, also gut, wen trifft es eigentlich, ja, aber das Bundesarbeitsgericht hat ja schon gesagt, also Tarifverhandlungen ohne Streik oder ohne Streikrecht ist ja wie kollektives Betteln. Also finde ich, muss man doch dazu in der Lage sein, abzuwägen, zu sagen, was passiert da gerade auf tarifpolitisch. Und wenn es mich persönlich betrifft, dann ist das manchmal bestimmt auch schwer und bitter. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber zu so einem Schritt zu gehen und Menschen zu bedrohen, das ist wirklich verachtenswert.
Jetzt fragt sich schon langsam, sind es immer nur Einzelne, die aus der Reihe tanzen und völlig daneben ticken, oder haben wir ein allgemeines gesellschaftliches Problem? Siehe Fahrkartenkontrolleure, die angegangen werden, Gewalttaten gegen Feuerwehrleute, Sanitäter etc. etc. Schon langsam meint man jetzt Transolle durch.
Ja, man merkt das ja schon in der Wortwahl, ja, von was man manchmal sozusagen im öffentlichen Raum, in der U-Bahn oder im Zug so mitkriegt, wie leicht Menschen sich empören und zu welchen Worten sie greifen. Manchmal ja auch zu Taten. Jetzt ist ja ein Fahrkartenkontrolleur eben zu Tode gekommen. Wir haben ja diese Kampagne gemeinsam mit dem DGB, vergiss nie, hier arbeitet ein Mensch, weil eben gerade Menschen im Fahrpersonal, aber eben auch im Rettungsdienst, in Polizei ja immer häufiger nicht nur verbaler, sondern auch körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Und insofern, also ich habe da eine Meinung dazu, sagen, was überhaupt nicht geht, und so ein bisschen so Selbstbeherrschung und Höflichkeit, mitteleuropäischer Standard, ist schon angebracht. Aber man kann sich natürlich fragen, wieso ist das eigentlich so? Ja, und darauf habe ich keine abschließende Antwort.
Kann es vielleicht auch an unseren sogenannten Vorbildern liegen, dass wir eine zunehmende Verrohung in der politischen Debatte auch haben? Ich meine, früher wurde auch heftig gegen politische Gegner attackiert, aber es gab nicht die Geschichte, dass man ganze Bevölkerungsgruppen diffamiert hat, so wie jetzt hat, zum Beispiel gestern ging es ums scheiß Bürgergeld. Ja, wenn ein Ministerpräsident sowas in den Mund nimmt, dann fragt sich das schon, ob das noch Vorbildcharakter hat, ob wir da nicht mittlerweile schön langsam aufpassen müssen, achtsamer miteinander umzugehen.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass Politiker und Politikerinnen dann eine echte Vorbildfunktion haben, weil wenn jetzt gerade auch prominente PolitikerInnen sich in der Wortwahl vergreifen, dann lädt das ja nahezu dazu ein, zu sagen, also wenn der das sagt, kann ich das auch sagen. Ja? Also jetzt solche Stadtbilddebatte des Bundeskanzlers ist ja nur ein prominentes Beispiel, wie da noch nicht mal irgendwie ein Problem konkret benannt wird, ja, sondern irgendwie so ein Raunen und so ein Grundrauschen bedient wird, wo man sich wirklich sagen muss, schämt euch.
Ja, also mir kommt so vor, erst radikalisiert sich das Denken, dann das Reden oder auch Posten im Internet etc. pp. Auf sozialen Netzwerken, und dann wird radikal gehandelt.
Also diese Frage, was passiert eigentlich bei manchen Menschen, wenn ihre Hände in die Nähe einer Tastatur kommen, also gerade, als ob es jetzt diese ganze sogenannte Social-Media-Bereich ist oder auch die Kommentarspalten. Ich schaue mir manchmal bei BR24 die Kommentare an, und dann kann man sich wirklich nur an den Kopf greifen und sagen, Gedeih Kohlrabi, ja, was ist dann eigentlich bei euch schief gelaufen? Ja? Also so wie Menschen, sag ich mal, also komplexe Sachverhalte sofort eine Meinung haben und die auch noch irgendwie sozusagen auf der höchsten Empörungsstufe, wo so ein bisschen mal innehalten und nachdenken vielleicht auch eine Möglichkeit wäre. Aber gerade sozusagen in diesem anonymen Bereich, ja, wo man eben alles Mögliche posten kann und nicht drüber nachdenkt, das ist das eigene, man ärgert sich ja immer mal über irgendwas. Ja. Also früher, also ohne diesen ganzen Social-Media-Bereich, hat man vielleicht in der Familie abends oder bei Freundinnen und Freunden oder am Stammtisch oder wie auch immer sich mal ausgemehrt, und dann war es gut. Aber jetzt erreicht das alles so eine Reichweite und lädt halt auch immer weiter dazu ein, ja, also dem Grunde nach, sich da eben auch ohne jegliche Scham und ohne jegliche Grenze da zu äußern.
Ja, früher hat man ein bisschen rumgerantelt und geraunzt und geschimpft und gewedert, aber dann war es wieder gut. Jetzt geht es scheinbar auch endlos weiter. Also diese Radikalität.
Ja,
weil da
ist man halt auch auf Menschen getroffen, die mal gesagt haben, jetzt machen wir mal halblang, ja. Also,
ja.
Das kennen wir ja alle, also ob jetzt im Verein oder sonst wie, ja, dass dann halt jemand da ist, der sagt, also jetzt reicht's aber. Ja, aber das passiert natürlich, weil diese ganze Kommentarfunktion, das ist ja sozusagen nur auf Fänden ausgestellt, ausgerichtet und nicht auf irgendwie auch mal was wirkliche Diskurs, findet da ja in aller Regel auch nicht statt. Und eben auch kein wirkliches Korrektiv, also wie jetzt im Sinne, was ist sich am Stammtisch, dass jemand sagt, jetzt reicht's aber jetzt. Denk mal drüber nach, was du gesagt hast.
Ja. Ja, also der Brief, da war weiß Pulver drin, und da war eben die Drohung mit Milzbrand, dann war diesen Einsatz, und dann hieß es hinterher irgendwann am Abend, da ist kein Milzbrand drin gewesen. Weiß man jetzt irgendwas von Erkenntnissen der Polizei? Hat sich da schon was getan?
Nein, also außer dass wir, also sind ja dann Spezialeinheiten oder eine Spezialeinheit, die sich damit beschäftigt hat, diese Substanz zu untersuchen. Und einstweilen waren unsere Beschäftigten halt, das ganze Gewerkschaftshaus war ja quasi abgeriegelt. Also es waren unfassbar viele Einsatzkräfte da, also von der Polizei, der Feuerwehr und natürlich alles, was ansonsten ein Rotes Kreuz hat, weil man ja nicht wusste, ist irgendwas. Und die Einsatzkräfte haben sozusagen zur Dekontaminierung alles vorbereitet. Also es sind ja dann irgendwie auch so Schleusen, die aufgebaut werden und so weiter. Und das ist natürlich für unsere Beschäftigten, war das eine Riesenbedrohung. Ja, die waren den ganzen Tag quasi unter Quarantäne und wussten ja auch nicht, ja, also was kommt da jetzt raus? Bin ich bedroht? Bin ich vielleicht irgendwie lebensbedrohlich erkrankt? Und das ist eine Form von Gewalt. Im günstigsten Fall hat jemand nicht drüber nachgedacht, was er auslöst, aber ich denke schon, dass er auf jeden Fall in Kauf genommen hat, dass Menschen in Angst und Schrecken versetzt werden. Und ich hoffe sehr, dass die Polizei den Täter oder die Täterin ermitteln kann.
Das ist Terror, wie wenn man in einen Demonstrationszug mit dem Auto reinfährt. Einfach unmöglich. Und
ja, genau. Es ist einfach eine andere Form von Gewalt. Also es ist halt psychische Gewalt, Terror, der da irgendwie sozusagen ausgeübt wird. Und also wie gesagt, ich bin eigentlich ziemlich fassungslos, dass Menschen, die also jetzt auch, was sich unsere Beschäftigten, in der Weise bedroht werden. Was ist dann der nächste Schritt, ja, dass irgendwie sozusagen bei Streikkundgebungen oder wie auch immer irgendwie weißes Pulver verstreut wird mit der Behauptung, es ist Milzbrand, ja? Also ich meine, wo hört das denn auf? Und ja. Ich kann mich erinnern, ich weiß ja, du wahrscheinlich auch, vor ein paar Jahren war das ja ziemlich, also in Anführungsstrichen, in Mode mit der ganzen Frage von Briefbomben und Viren, die angeblich mit der Post verschickt wurden. Also das war ja zum Glück alles, weil da ist kein was drin. Aber eine Weile war das auch so, dass irgendwie, dass man das Gefühl hatte, jede Woche ist ein anderer Quartalsirrer unterwegs, der meint, seine persönliche Meinung mit Bedrohungen von Menschen, die ihm nichts getan haben, da untermauern zu müssen.
Ja, und was bleibt als Konsequenz? Mundtot machen gilt nicht. Einfach, wir müssen weitermachen, Flagge zeigen und es wird bestimmt noch weiter Streiks auch geben.
Natürlich, das war ja auch nach dem Anschlag, du hast es erwähnt, vor einem Jahr war das ja auch so. Natürlich waren Menschen eingeschüchtert, ja, streiken, ich sag, ich kann nicht, ja, oder ich streike mit, aber bleibe zu Hause, ich habe einfach Angst, aber unsere ehrenamtlich Aktiven, wie gesagt, wir lassen uns nicht so unter Druck setzen, dass wir nicht mehr streiken, nicht mehr für unsere Rechte einstehen. Und das ist ja sozusagen das Ziel des Streiks, ja, für die eigenen Rechte und Interessen einzustehen und nicht Streik um des Streikes willen. Und jetzt ist es eben genauso, ja, dass wir uns halt jetzt um unsere Beschäftigten kümmern. Es waren erstmal keine Ehrenamtlichen betroffen, aber es hat ja alles Wirkungen. Also wird man auch jetzt mit den anstehenden Tarifrunden auch das mit den Ehrenamtlichen besprechen müssen. Ja, sagen, also wie gehen wir eigentlich mit solchen Bedrohungslagen um? Und Angst ist ja immer irrational. Ja, wenn jemand Angst hat, dann ist es ja besser zu sagen, hier, dann halte ich mal ein bisschen zurück und mache das, was dir möglich ist. Aber insgesamt sagen wir, also ehrlich, ja, also so geht's aber nicht. Und da lassen wir uns auch nicht, sag ich mal, so einschüchtern, ja, und sagen, also gut, dann lassen wir das, ja.
Nicht unterkriegen lassen.
Genau, das ist uns ja eh wesensfremd, ja. Aber also es ist natürlich die Frage, wo muss man vielleicht mehr Vorsicht walten lassen. Aber auf der anderen Seite, ja, also es gibt keine absolute Sicherheit. Die kann man nicht herstellen, die kann man nicht gewährleisten. Also schauen wir, dass wir unseren Mut beieinander halten und eben auch da solidarisch zueinander stehen und halt gemeinsam kümmern.
Demonstrationen dürfen nicht zu Hochsicherheitstrakten werden, aber irgendwie muss man da Flagge zeigen. Ich hoffe, da werden sich mehr Menschen jetzt auch solidarisieren.
Davon gehe ich fest aus, ja, weil das ist ja sozusagen, war ja in der Vergangenheit auch schon immer, wenn es mal so Bedrohungen gegeben hat oder, ich meine, wir kriegen ja zwar schon unflätige Mails irgendwie während Tarifrunden immer, da denke ich mir, dafür hat der liebe Gott die Löschtaste erfunden oder wer auch immer, aber dass wir da auch sagen, wir lassen uns nicht erschrecken und wir lassen uns nicht einschüchtern.
Ja, bange machen gilt nicht, denn wer aufgibt, sich duckt und verstecken kann gegen Kräfte, die unsere Gesellschaft und den Staat unterminieren und langfristig in ein autoritäres, totalitäres oder diktatorisches System verwandeln wollen, der kann nur verlieren. Erst gestern gab es Eindrücke aus dem Gerichtssaal, in dem die Verhandlung gegen einen Verdächtigen läuft, der bei einer Demonstration Mitglieder von Verdi mit dem Fahrzeug rammte, einige dabei verletzte und zwei sogar tötete. Heute sprachen wir mit Luise Clemens, der Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern, über einen Psychoterroranschlag, der gestern mit einer Milzbranddrohung ausgeübt wurde. Hoffentlich können wir in unserem Magazin auch mal wieder mehr positive Beiträge füllen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Und es ist gleich 18.30 Uhr. Sie hören das Magazin bei Radio Lora München. Hier geht's jetzt weiter mit einem Beitrag zur Nachhaltigkeit. Denn es wird ja viel versprochen und was früher weiß getüncht und green gewasht wurde, wird heute nachhaltisiert. Doch wie sieht es in der sogenannten Wirklichkeit denn aus und was versprechen zum Beispiel Parteien im Kommunalwahlkampf in München? Dazu mehr im folgenden Interview mit Charlotte Lachmann vom Verein Rehab Republic. Und wir wollten von ihr erst einmal wissen, was das für ein Verein ist und für was er sich engagiert.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 2012 für Nachhaltigkeit in München einsetzt. Und wir wollen Menschen durch einen positiven Ansatz dazu bringen, sich nachhaltiger zu verhalten, neue Verhaltensweisen auszuprobieren und damit unsere Stadt ein Stück weit nachhaltiger und lebenswerter zu machen.
Da ist jetzt von Ihnen was gemacht worden, und zwar ein Check. Was denn für einer?
Genau, das ist unser Kommunalwahlcheck. Wir haben letztes Jahr schon den Check zur Bundestagswahl gemacht und der kam sehr gut an. Deswegen haben wir das jetzt wieder gemacht zur Kommunalwahl. Und ja, da wollten wir einfach mal nachfragen, wie eigentlich die Münchner Parteien so zum Thema Nachhaltigkeit stehen. Wir beschäftigen uns ja viel mit dem Thema Müllvermeidung als Aspekt von Nachhaltigkeit. Und deswegen haben wir verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit, aber auch viel zum Thema Kreislaufwirtschaft und Müllvermeidung in diesem Check abgefragt.
Und was ist jetzt dabei, wenn man so ganz dumm fragt, rauskommen? Ich habe es mir angeschaut, das ist ja sehr umfangreich. Was wären Ihr Resümee?
Ja, also erstmal freuen wir uns total, dass wir viele Rückmeldungen von Parteien bekommen haben. Fast alle, die wir angeschrieben haben, haben sich zurückgemeldet. Genau, alle Antworten, die wir bekommen haben, liest man jetzt eben auf der Website. Manche haben nicht geantwortet, deswegen fehlen da die Antworten. Genau, also erstmal das finden wir schon mal sehr schön. Und genau, wir wollen eben den MünchnerInnen einfach eine Übersicht bieten und gerne vielleicht auch mal in der neuen Wahlperiode dann nachhaken, ob den Worten auch Taten folgen. Es wurden ja viele verschiedene Ideen geäußert in unserem Check. Und uns hat überrascht, dass manche Parteien sich nicht zu den Klimaschutzzielen der Stadt München bekennen. Aber wiederum hat uns auch gefreut auf anderer Seite, dass die meisten Parteien sich ja in dem Sinne äußern, den wir gut finden. Viele wollen Mehrweg fördern und auch vegane Angebote in Kantinen und bei Empfängen der Stadt. Und ja, das begrüßen wir natürlich auf jeden Fall. Und wie gesagt, haken da auch gerne dann mal nach, wenn der neue Stadtrat gewählt ist und auch der neue Oberbürgermeister und die Bezirksausschüsse, wie es dann so aussieht.
Also was mich nicht überrascht hat, war das, was die AfD so von sich gegeben hat. Aber was mich ein bisschen überrascht hat, die oft relativ reservierte Haltung auch der SPD.
Ja, wir möchten keine Wahlempfehlungen für die MünchnerInnen aussprechen. Ich glaube, da kann sich jeder selber ein Bild machen. Genau, auch die SPD hat eben geantwortet. Und ja, da kann sich, glaube ich, jeder selber ein Bild auf unserer Website machen.
Sie machen ja auch sonst ganz andere Aktionen. Da habe ich jetzt allerdings nichts Aktuelles mehr gefunden. Das sind so Sachen wie zum Beispiel, dass die Stadt München müllfrei werden soll.
Genau, die Stadt München hat ja mit dem Zero-Waste-Konzept und auch der neuen Circular-Economy-Strategie sehr ambitionierte Ziele sich gesetzt, was so das Thema Müllvermeidung angeht. Und genau, wir sind natürlich gespannt, was jetzt in Zeiten der angespannten Haushaltslage dann auch tatsächlich umgesetzt wird. Wir machen immer wieder viele Clean-Ups. Da gibt es monatlich Motto-Clean-Ups, wo wir Müll sammeln und auf dieses Problem von Müll im öffentlichen Raum aufmerksam machen wollen. Gleichzeitig aber dann auch eben wieder aufs Thema Müllvermeidung. Wir arbeiten hier eben viel auch zum Thema Mehrweg, wollen Gastronomiebetriebe und Kundinnen davon überzeugen, mehr Mehrweg zu nutzen oder auch das eigene Behältnis mitzubringen. Und haben aber auch zum Beispiel bei unserem Quartiersprojekt im Olympiadorf immer wieder tolle Veranstaltungen, Repair-Cafés, Pflanzaktionen und genau ganz viele verschiedene Themen.
Ein Satz, der mir aufgefallen ist, Nachhaltigkeit mit Jäh statt Buh.
Genau.
Also Sie wollen das Ganze positiv angehen und nicht immer nur jammern.
Genau, das ist eigentlich unser Hauptansatz, warum es uns gibt, weil das hat uns damals noch in der Landschaft quasi gefehlt, ein Verein, der mit dieser positiven Kommunikation dran geht. Sie wissen natürlich auch, dass die Lage in vielen Bereichen nicht so toll aussieht. Wir glauben aber trotzdem, dass wir Menschen nur dazu bewegen, mitzumachen, wenn wir ihnen zeigen, dass es Spaß macht und dass es gute Alternativen gibt und man dann auch ja gut im Einklang mit den eigenen Werten vielleicht leben kann. Und deswegen unser Motto, mit Jäh statt Buh.
Schönes Motto. So ähnlich wie alle Menschen werden Bruderschwestern und Friede, Freude, Eierkuchen. Sie sind da eher auf der harmonischen Schiene.
Ja, wobei wir schon natürlich auch Probleme aufzeigen wollen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, um auch zu sehen, dass man etwas ändern muss. Also wir sprechen auch immer wieder mit der Stadtverwaltung und auch der Stadtpolitik, um auch auf der Ebene was zu bewegen. Und auch wenn unsere Stadt schon sehr toll und sehr schön ist, wollen wir auch, dass es so bleibt und dass manche Dinge noch besser werden. Und deswegen versuchen wir natürlich auch, Probleme anzusprechen und da auf allen Ebenen was zu bewegen.
Soweit Charlotte Lachmann vom Verein Rehab Republic über ihren Verein und den Kommunalwahlcheck zur Nachhaltigkeit. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.rehab-republic.de. Dabei aufpassen, Republic mit C geschrieben, also www.rehab-republic.de.
Lora München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Lora München, die lange Nacht für Kopf und Bauch. Unsere Vorschau auf das Programm von morgen.
Was haben wir morgen für Sie bei Radio Lora alles so Hörenswertes? Wir beginnen um 16 Uhr mit den Slammereien mit Kabarett und Kleinkunst mit Dieter. Dann um 17 Uhr außer der Reihe Antimon mit Christian, Diskurs Kunst. Um 18 Uhr, wie heute, wie jeden Tag, das Lora-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und was auch immer, hören wir morgen. Genau, dann um 19 Uhr geht's weiter mit Lora Kultur mit Thilo. Wir stellen die Written Art Collection in der Pinakothek der Moderne vor. Und das Jahresprogramm 2026 des Museums der Moderne Salzburg. Um 20 Uhr geht's weiter mit dem Literaturverhör in der Nachtlektüre mit Sabine. Es gibt dabei eine Buchbesprechung und Lesung von Die Tesla-Files. Ab 21 Uhr hören Sie uns weiter auf DAB Plus und im Livestream. Dann geht's erstmal weiter mit Kabarett und Kunst wieder. Und von 22 Uhr bis 24 Uhr können Sie sich mit Time for Jazz ganz entspannt in die Nacht hinein genießen, tanzen, Spaß haben. Viel Spaß!
Angesichts des Rechtsrucks in der Gesellschaft, zunehmender sozialer Ungleichheit und einer immer monotoneren Medienlandschaft bleibt ein unabhängiges, demokratisches und nicht kommerzielles Radio wie Lora München wichtig. Wir werden uns weiterhin gegen angstmachende Propaganda, gegen Krieg, gegen vermeintliche Sachzwänge der neoliberalen Globalisierung und gegen Rassismus und Rechtsextremismus stark machen. Über 250 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie knapp 50 Vereine und Initiativen bemühen sich tagtäglich, kritische Gegenöffentlichkeit herzustellen. Bitte unterstützt den Sendebetrieb durch eine Spende an den Lora Förderverein e.V. oder werdet Mitglied im Lora Förderverein. Mehr Info unter www.lora924.de, www.lora924.de oder Telefon 089 480 28 51 089 480 28 51.
Veranstaltungshinweise. Präsentiert von In München.
Digital by Nature. Die Kunsthalle München in der Theatiner Straße präsentiert noch bis zum 1. März diesen Jahres die bislang größte Einzelausstellung von Miguel Chevalier in Europa. Seit den 1980er Jahren erforscht der Künstler den Computer beispielsweise als kreatives Medium und nutzt dafür neue Technologien. Bis hin zur künstlichen Intelligenz, also der KI. Sein Werk steht zugleich im kontinuierlichen Dialog mit der Kunst und der Kulturgeschichte. Außerdem Frauen in den Münchner Museen. Die Mona Zensia im Hildebrandhaus in der Maria-Theresia-Straße 23 ist das literarische Gedächtnis Münchens. Das Archiv hat sich zur Aufgabe gemacht, insbesondere die Sichtbarkeit von Autorinnen stärker zu stärken und sie der Vergangenheit zu entreißen. Mit dem Kulturerbeprojekt Hashtag Female Heritage rückt die Mona Zensia in den vergangenen Jahren gezielt weibliche literarische Stimmen in den Fokus und präsentiert online die digital erschlossenen Nachlässe von Erika Mann und Monika Mann. Jüngst kam zum Beispiel der literarische Vorlass der Münchner Autorin Keto van Barbara hinzu. Im Vorjahr übernahm Elvira Steppacher die Schreibresidency. Und was haben wir denn noch, Moritz?
Ja, Kino geht natürlich auch wieder. Im neuen Maxim in der Landshuter Allee 33 gibt es morgen um 20.30 Uhr den Film »Sie glauben an Engel, Herr Drowak«. Lena, gespielt von Luna Wedler, ist eine lebensfrohe Studentin, die stets an das Gute glaubt. Als sie sich im Rahmen einer sozialen Maßnahme beim Amt als Schreibtrainerin bewirbt, ahnt sie noch nicht, dass der einzige Teilnehmer ihres Kurses ein hasserfüllter, ständig saufender Misanthrop ist. Der ehemalige Obdachlose Hugo Drowak, gespielt von Karl Markowitz. Regie Nicola Steiner, morgen 20.30 Uhr im neuen Maxim. Hast du noch was, Sam?
Yes, im Bernd Books gibt es eine Ausstellung in der Münchner Stadtbibliothek. Nee, beispielsweise die Bernd Books ist eine Ausstellung in der Münchner Stadtbibliothek im Motorama am Rosenheimer Platz. Und diese thematisiert die Frage, was passiert, wenn plötzlich Bücher aus den Regalen verschwinden? Welche Geschichten verstummen? Wie sollen wir als Gesellschaft damit umgehen? Und heißt Verbot auch vergessen? Mit diesen Fragen haben sich das Team der Bibliothek der Vielfalt und Schülerinnen der FOS für Gestaltung künstlerisch auseinandergesetzt. Eine Ausstellung mit Installationen, Bildern, Videoanimationen und Interaktion. Noch bis 25. Februar können Sie sich in der kleinen, feinen Ausstellung von 10 bis 19 Uhr ein Bild davon machen. Eine Finissage mit den Künstlerinnen findet mit Begleitprogramm am 25. Februar, also dem letzten Tag der Ausstellung, statt. Moritz, hast du noch was?
Ja, es gibt natürlich noch das Festival di Curo. 3 Tage lang Konzerte, Workshops, brasilianisches Essen und mehr. Kommt zum Festival di Curo für ein musikalisch mitreißendes Wochenende am Freitag, den 20.02. Um 13 Uhr ist der Start. Veranstaltungsort ist das Kulturzentrum Luise in der Robertstraße 5. Und im Westend, Kulturkeller Westend, gibt es mal wieder eine Jam-Session. In der Westendstraße 76, Einlass 20.30 Uhr bei freiem Eintritt. Das war es von mir. Sam, hast du noch was Letztes?
Ich habe noch was Letztes dann für Sie, und zwar Grillenparts, aufgeführt vom Münchner Heldentheater. Wo findet das Ganze statt? Im Fraunhofer Theater und Wirtshaus in der Fraunhofer Straße 9 am 20.02. Also morgen. Ja,
genau.
Beginn ist 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Und um was geht's hier? Das jährliche Sommerfest der Firma steht an. Um die ausländischen Investoren zu beeindrucken, soll es zünftig zugehen. Spanferkel, fässerweise Bier und ein Lagerfeuer dürfen dabei nicht fehlen. Das alles am Grillenparts, einem beschaulichen Hügel mit Wald und Bach. Da ist die Welt noch in Ordnung. Oder etwa nicht. Insgesamt schlummert unter der Oberfläche. Und was letztes Jahr auf der Firmenfeier passiert ist, die Mitarbeiter haben sich geschworen, niemals wieder darüber zu sprechen. Ein bayerischer Sommernachtstraum in einer Inszenierung des Münchner Heldentheaters. Regie führt Anna Schmölz. Die Abendkasse kostet 20 Euro und ermäßigt 12 Euro für Menschen mit Behinderung, Studierende und mit Münchenpass. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende der Veranstaltung für die kommenden Tage. Und machen jetzt hier weiter mit dem nächsten Beitrag.
Genau, es geht gleich weiter. München ist eine bunte Stadt mit buntem Stadtbild. Vielleicht stören sich ja manche daran, aber es gibt ja immer welche, die ein Haar in der Suppe finden. Was sagen denn nun eigentlich Kandidaten für den Stadtrat zum Thema Migration? Wir sprachen mit Dr. Stefan Dünnwald über die Podiumsdiskussion, die zu diesem Thema morgen im Bellevue di Monaco stattfindet.
Im Bellevue di Monaco, im Saal in der Müllerstraße 2, machen wir
eine Vorstellungsdiskussionskennenlernrunde mit Kandidatinnen für den Münchner Stadtrat. Die Wahl ist ja am 8. März. Und wir haben Kandidatinnen eingeladen, die entweder im Migrationsbeirat sind und von da aus jetzt mit ihrer dort gewonnenen politischen Erfahrung in den Stadtrat sich wählen lassen möchten oder einen Migrationshintergrund haben und eben auch als Personen mit Migrationsgeschichte eben auch migrationsrelevante Themen in den Stadtrat reinbringen wollen.
Ja, mir ist aufgefallen, von der CSU ist keiner dabei. Gibt es da keinen mit Migrationshintergrund oder darf der nicht?
Doch, wir hatten tatsächlich auch jemand angeschrieben von der CSU, die hatte aber keine Zeit, hat uns auch keine Ersatzkandidaten genannt. Deshalb gingen wir davon aus, dass, also bei ihr, ich glaube, sie wäre gekommen, wenn sie keine anderen Termine gehabt hätte, nehme ich mal an. Aber so grundsätzlich weiß ich nicht, wie groß das Interesse der CSU an dieser Veranstaltung ist.
Also eine der Aspekte ist ja unter anderem auch die Diskussion ums Stadtbild. Was wird denn da so alles diskutiert werden?
Oh, wir werden einfach mal die Kandidatinnen, die wir haben, das sind 6, die werden wir mal sich selber vorstellen lassen mit ihren jeweiligen Schwerpunkten. Also das heißt, wir werden sie fragen, warum willst du in den Stadtrat, was wird dein hauptsächliches Ziel sein, ja, was ist dein wichtigstes Thema? Und da werden wir dann schon so ein paar Themen sich rauskristallisieren sehen. Und eines wird sicherlich Diskriminierung und Rassismus sein, bei relativ vielen, ja. Das andere wird sicherlich auch Integration von Migrantinnen, Migranten und Geflüchteten sein. Ja? Wie kann man die Integration stärken, sodass Leute nicht ausgeschlossen bleiben, dass Leute, so wie über die Bezahlkarte oder sowas, dass Leute teilhaben können am gesellschaftlichen Leben. Und das sind so Themen, denke ich mal, die wir da hören werden. Und natürlich diese Stadtbildaussage von Friedrich Merz ist ja einfach so ein Indiz, dass die Unionsparteien, und das gilt ja, das gilt für die CSU vielleicht noch mehr als für die CDU, einfach immer noch an dieser 60er-Jahre-Ideologie festhalten. Wir sind, Deutschland ist kein Einwanderungsland, ja. Und entsprechend Migrantinnen, Migranten im Stadtbild sind irgendwie Störfaktoren. Das wird sicherlich einfach auch von den dort Anwesenden thematisiert und kritisiert werden.
Mir kommt es manchmal so vor, die Bevölkerung ist da eigentlich schon ein bisschen weiter als so manche Kreise der Politik, was so, ich sag mal, miteinander leben können angeht.
Vor allen Dingen sind solche Sachen wie diese Stadtbilddebatte, ja, aber auch so Diskriminierungsmaßnahmen wie Bezahlkarte und so weiter, die zielen ja darauf ab, künstlich Unterscheidungen zu vertiefen, zu betonieren und daraus politisches Kapital zu schlagen. Ja, das heißt, wahrscheinlich sind die Leute im Alltag irgendwie ziemlich easy, gehen alle mit allen irgendwie so einigermaßen ordentlich um, ja, mit immer wieder Ausrutschern, gut, aber von allen Seiten vermutlich. Und da haben wir aber eine politische Debatte, die auf Polarisierung zielt, die Leute auseinanderdividieren will, ja, die Leuten irgendwie dann einredet, die Bezahlkarte ist wichtig, wir müssen die Leute hier diskriminieren, weil sonst könnten sie ja, und das sind Flüchtlinge, wir müssen zeigen, dass wir die schlecht behandeln, dass sie hier nicht so willkommen sind oder jedenfalls nicht so viele willkommen sind oder so. Also das sind so Debatten, die haben mit der Lebenswirklichkeit von den meisten Leuten nichts zu tun und sind aber so Dinge, auf denen man öffentliche Diskurse irgendwie reiten kann und eben in so künstliche Polarisierung treiben kann, ja. Und das ist halt Populismus pur und auch dagegen richtet sich diese Veranstaltung, dass wir sagen, mit großer Selbstverständlichkeit sind einfach Leute mit Migrationsgeschichte einfach Teil dieser Gesellschaft. Ja, die haben ja irgendwie, viele haben ja einen deutschen Pass, dann heißt es, die Syrer sollen zurück. Ja, also welche Syrer, die jetzt hier als Ärzte im Krankenhaus arbeiten oder die einfach eingebürgert sind, längst hier sind, angekommen sind. Ja, was ist denn diese Aussage von dem Ding irgendwie, die sollen zurückgehen, ja?
Richtig, im Grunde genommen sind wir alles Weltbürger, sage ich jetzt mal von meiner Warte aus. Aber gut, das sehen andere anders. Die Veranstaltung geht los um 19 Uhr morgen und findet, wie gesagt, im Bellevue de Monaco statt. Eintritt kostet keinen und eine musikalische Begleitung gibt es auch noch.
Ja, und zwar Giré von Noir Society konnten wir gewinnen. ein paar Stücke von ihm zu präsentieren, sodass es einfach nicht nur so eine Diskussion ist, sondern einfach auch so ein Zusammenkommen. Die Leute bringen auch Flyer mit oder sind einfach da, man kann mit denen reden, man kann ihnen Fragen stellen. Ja, wir wollen einfach auch ein nettes, kleines Begegnungsmoment schaffen bei dieser Veranstaltung.
Wer kommt denn da als Gäste überhaupt zu
also
der Veranstaltung?
Wer zugesagt hat, ist jetzt die Clara Schinnerl von der Partei, der Arif Haidari, der tritt für die Linkspartei an, Achim Wassim Seeger ist fürs Bündnis Kultur da, Emily Wachelka für die Grünen, Emmy van Oschroth für Volt und Ada Celik vertritt die SPD oder will für die SPD in den Stadtrat. Moderation machen Tina Monconjay Garway und ich.
Soweit Dr. Stefan Dünnwald über die Podiumsdiskussion, die zu diesem Thema morgen um 19 Uhr im Bellevue di Monaco stattfindet. Gut, und jetzt schließen wir ab mit einer Presseerklärung der... Das sagt der Sam alles selber.
Genau, Sam. Des Zentrums für politische Schönheit, die hat heute nämlich eine Pressemitteilung rausgebracht. Und zwar, das Zentrum für politische Schönheit hat vor dem Landgericht Chemnitz einen vollständigen juristischen Sieg errungen. Mit Beschluss vom 13. Februar 2026 stellte das Gericht fest, dass die richterliche Bestätigung und der Beschlagnahme des Adenauer SRP durch das Amtsgericht Döbeln am 22. September letzten Jahres rechtswidrig war. Damit fällt auch die Beschlagnahme des Fahrzeugs insgesamt in sich zusammen. Die Staatskasse muss die Kosten des Beschwerdeverfahrens sowie alle Auslagen tragen. Knapp ein halbes Jahr nach Beschlagnahme ist nun endlich klar, Ringo Schneider und die Polizei Sachsen handelten illegal und ohne jede Rechtsgrundlage, als sie uns den Adenauer SRP wegnahmen. Der Bus wurde insgesamt zweimal von Behörden beschlagnahmt und mit dem Urteil aus Chemnitz sind nun beide Beschlagnahmen von Gerichten für rechtswidrig erklärt worden. Wir danken dem Landgericht Sachsen für dieses unmissverständliche Zeichen gegen die Behördenwillkür im Freistaat. So Stefan Pell vom Zentrum für politische Schönheit. Was war passiert? Am 20. September letzten Jahres gegen 12.45 Uhr lotste die sächsische Polizei den Adenauer SRP unter Vortäuschung falscher Tatsachen aus der anstehenden Versammlung zur CSD-Parade in Döbeln, wo er als Lautsprecherwagen angemeldet war. Nach mehr als einer Stunde Erörterung der Fahrzeugaufbauten sowie der Vorlage etlicher Gutachten, angeordnet durch die Zulassungsstelle Berlin und durchgeführt durch die DEKRA-Niederlassung Berlin, das jüngst davon gerade einmal 2 Wochen alt, entschied sich der Polizeihauptkommissar Ringo Schneider dazu, das Fahrzeug vor Ort zu beschlagnahmen. Er täuschte der Fahrzeugführerin und unserem Rechtsbeistand dabei explizit vor, die zuständige Ermittlungsrichterin habe die Beschlagnahme angeordnet. Eine Lüge, wie sich später im Rahmen der Akteneinsicht herausstellte, der MDR berichtete dazu. Ermittlungsrichterin habe die Beschlagnahme konkret verneint, heißt es. Ausweislich der Verfahrensakte hatte die Polizei insgesamt 5-mal mit der zuständigen Richterin telefoniert und diese hat ihr Einverständnis zur beabsichtigten Beschlagnahme des Fahrzeugs konkret verneint. Dementsprechend existiert in den Verfahrensunterlagen auch keinerlei richterliche Anordnung, die diese Maßnahme rechtfertigen würde. Die sächsische Polizei ließ sich dann 2 Tage später ebenfalls unter Vorlage falscher Informationen zum angeblichen Einverständnis der Bereitschaftsrichterin die Beschlagnahme nachträglich vom Amtsgericht Döbeln bestätigen. Diese Bestätigung hätte laut dem Landgericht Chemnitz jedoch niemals erfolgen dürfen. Hätte die Bereitschaftsrichterin eine Beschlagnahmeanordnung abgelehnt, fehlte die rechtliche Grundlage für eine polizeilich bewirkte Beschlagnahme, stellte das Landgericht Chemnitz in seinem Beschluss unmissverständlich fest. Im Ergebnis ist die Beschlagnahme damit für rechtswidrig erklärt worden. Aus der Verfahrensakte geht eindeutig hervor, dass die telefonisch erreichte Bereitschaftsrichterin die Anordnung der Beschlagnahme ablehnte. Damit fehlt jeder Raum für anschließend polizeilich angeordnete Beschlagnahmen, so Arne Klaas, Rechtsanwalt des Zentrums für politische Schönheit. Polizei Sachsen verbreitet wiederholt also Fake News. Im Zuge des Vorfalls und der darauffolgenden öffentlichen Auseinandersetzung verbreitete die Pressestelle der Polizei Sachsen außerdem eine Vielzahl nachweislicher Falschdarstellungen und Lügen über den Vorgang, die von etlichen Medien ungeprüft übernommen wurden. Unter anderem Bild berichtete, was Berliner Behörden nicht schafften, Sachsen legt Protestbus endgültig still. Bis heute existieren insbesondere in der rechtsextremen Szene der Irrglaube, der Bus wurde endgültig aus dem Verkehr gezogen. Doch die Wahrheit ist, bereits wenige Wochen nach der rechtswidrigen Beschlagnahme wurde der Bus ohne Mängel geprüft und wieder zugelassen. Die rechtswidrige Beschlagnahme und die darauf folgende Desinformation durch die Polizei Sachsen führten zu einem regelrechten Triumph der rechtsextremen Szene. Es wurde dazu aufgerufen, den Bus anzuzünden, zu sprengen und die Insassen zu vergasen. Wegen der gezielten Desinformation gehen wir in gesonderten Verfahren gegen die Behörden vor. Soweit die Pressemitteilung von heute. Und damit
ja, damit kommen wir zum Ende. Jetzt ist die Musik wieder weg. Da kommt sie wieder. Hallo Musik, schön, dass du da bist. Ja, wir sind wieder am Ende des Magazins angelangt. Ich hoffe, Sie fühlen sich gut informiert und auch ein wenig unterhalten von uns. Mitgearbeitet an diesem Magazin hat Claudia Hubner. Wir danken allen Interviewten und natürlich Ihnen für Ihr geneigtes Ohr. Verantwortlich für das heutige Magazin war Peter Lehmann. Und am Mikrofon verabschieden sich
Sam
und Moritz. Viel Spaß noch beim weiteren Programm. Es folgt jetzt gleich das Öko-Magazin Rainbow mit einer Sendung des Bund Naturschutzes über die Kommunalwahl. Und heute natürlich, es gibt wieder Aktionstage. Weißt du auch schon welche, Sam?
Ich müsste mal linsen.
Ich weiß nicht, ob du das lesen kannst.
Der Tag des Tauziehens.
Ganz exakt. Und ein leckerer Tag. Der Tag der Minzschokolade. Njam, njam, njam.
Oh, After A.
Und heute hat natürlich auch der nicht mehr Prinz Andrew Geburtstag und wird den heute im Knast feiern, denn er wurde heute verhaftet. Aber das wissen
vielleicht
wahrscheinlich
bei Minzschokolade.
Genau. Gut, soweit von uns. Dann noch einen schönen Abend hier bei Lora und
machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf. Es wird kalt über Nacht.
Servus, Pitti und Baba.
Programmhinweise. Du hast bereits Radioerfahrung und Lust, dich bei uns einzubringen? Dann suchen wir dich als Verantwortlichen für unser LoRa-Magazin.
Gegen eine kleine Aufwandsentschädigung hast du die Möglichkeit, deine Radioexpertise in der Stunde von 18 bis 19 Uhr unter Beweis zu stellen.
Ruf uns an unter der Nummer
089-480-2851.
Oder schreib uns eine E-Mail an
puero@lora924.de. 089-480-2851.
Oder schreib uns eine E-Mail an
puero@lora924.de.
Jeder Aggressor muss endlich die Sinnlosigkeit seines Handelns erkennen. Bei einem Krieg profitieren nur die Bestatter und die Rüstungsindustrie und danach noch ein paar Auserwählte beim Wiederaufbau. Gerrys und Terrys Favorites am Montag, den 23. Februar um 16 Uhr auf Lora München mit Liedern für mehr Toleranz und Frieden. Mit dabei sind Eric Burden and the Animals, Fabrizio De André, Rio Reiser, die Simple Minds und viele mehr. Am Montag, den 23. Februar um 16 Uhr auf Lora München bei Gerrys und Terrys Favorites.
Interesse an Journalismus, Technik, Schnitt oder Öffentlichkeitsarbeit?
Bei Lora München kannst du dein individuelles Praktikum absolvieren. Ruf uns an unter der Nummer
089-480-2851
oder schreib uns eine E-Mail
puero@lora924.de. 089-480-2851 puero@lora924.de.
Die Lora-Nachtschiene.
Entgleist.
Die Musiksendung auf Lora 92.4.
Auf DAB Plus und im Livestream.
Immer in der Nacht vom ersten Donnerstag auf den ersten Freitag.
Und auch zum Nachhören auf Autonomes Audiokollektiv auf Soundcloud.
Die Lora-Nachtschiene entgleist.
Mit drei DJs
und
unendlich gutem Sound aus der Münchner Nachtwelt. Das ist verboten.